Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Herzlich willkommen zu Intuitive Human. Mein heutiger Gast gehört zu den Menschen, die seit vielen Jahren Räume für Gespräche öffnen. Gespräche über Krisen, über Entwicklung, über das Menschsein im weitesten Sinne. Und viele kennen sie als Gastgeberin des Podcasts Get Happy, in dem ich auch zu Gast sein durfte, in dem sie mit großer Offenheit und Neugier den Fragen nachgeht, die uns alle in unserem Leben irgendwann beschäftigen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil uns manches verbindet und wir auf manches vielleicht auch etwas unterschiedlich schauen. Ich bin gespannt, denn genau das macht ja gute Gespräche auch interessant. Herzlich willkommen, Kathi Kleff.
Hallo, liebe Alexandra. Ich freue mich so sehr, dass wir zwei wieder die Möglichkeit für einen Austausch haben und dass wir diesmal vertauschte Rollen haben. Das werde ich sehr genießen, das weiß ich jetzt schon.
Kathi, einmal als Gesprächsstart, weil du ja so viel über tiefe Themen sprichst in deinem Podcast Get Happy und ja auch selber so mit Veränderung unterwegs bist, ne? Alles, was ich so über dich weiß, was ich lesen durfte. Was weißt du heute über Veränderung? Was würdest du sagen, was weißt du heute über Veränderung, was dir vor 10 Jahren noch unbekannt war, ungeläufig?
Was für eine schöne Einstiegsfrage. Ich glaube, das Wichtigste ist, Veränderung ist unvermeidlich, ob uns das gefällt oder nicht. Und nach meiner Erfahrung ist das Outcome immer sehr viel besser als das, was wir dachten, was rauskommen würde. Und je starrer und je vehementer wir uns gegen Veränderung wehren, umso mehr wird das Leben dafür sorgen, dass wir uns verändern. Also es ist nach wie vor, finde ich, die schönste Analogie zur Natur, die Metamorphose, Raupe, Schmetterling. Die Raupe hat auch keine Wahl. Und der Prozess von der Raupe zum Schmetterling ist ein auch ganz schön brutaler, wer sich damit mal beschäftigt hat. Und doch kommt am Ende etwas Wunderschönes raus und die Raupe lebt ihre wahre Gestalt und spreizt ihre Flügel und erhebt sich zum Himmel. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Veränderung ist unvermeidlich.
Ja, wie wundervoll. Auch ich finde es auch einen hoffnungsgebenden Aspekt, den du ansprichst, dass es unvermeidlich ist und dass wir ja kontinuierlich Veränderungen um uns herum sehen. Und du hast gerade was gesagt, da interessiert mich das. Du hast gesagt, es ist ja auch ein ganz schön brutaler Prozess manchmal, ne? Und was ich von dir weiß, ist ja auch, dass du wirklich durch unheimlich viel Veränderung gegangen bist und insbesondere auch in den letzten Jahren. Und wie machst du das, wenn Momente der Veränderung vielleicht gerade mal wieder sehr brutal sind, herausfordernd, beängstigend, vielleicht alte Muster einladend? Na, das tun die dann ja immer. Bei der Raupe gibt es ja auch diesen Moment, wo die alten Zellen sich gegen die neuen wehren. Ne? Mhm. Wie machst du das dann in solchen Momenten, auf dem Weg zu bleiben oder vielleicht wieder zurückzukommen?
Mit zunehmendem Alter kämpfe ich immer weniger dagegen und versuche, die Welle zu reiten und gut für mich zu sorgen. Auf eine ganz, du hast es so schön hinter dir stehen, simple, not easy. Also es ist simpel, aber nicht einfach. Ich versuche es durch ganz, ganz kleine, Dinge in meinem Alltag und allem voran ein banaler Spaziergang. Also in Phasen, in denen ich jetzt mittlerweile über 50 und ich weiß auch mittlerweile und glaube das auch, ich dachte eine Zeit lang, es gibt so einmal diesen Individuationsprozess, wie Jung ihn genannt hat. Es gäbe einmal im Leben diese dunkle Nacht der Seele und einmal diese Transformation. Aber jetzt muss ich feststellen, dass das doch häufiger auch passiert, alle Jubeljahre. Das ist gerade angesprochen, bei mir ist es jetzt noch gar nicht so lange her, Das heißt, man ist ein bisschen vorbereiteter darauf, was es aber nicht unbedingt leichter macht. Aber was sich verändert, ist der Umgang damit. Also jetzt mal ganz alltagstauglich. Ich bin sofort wieder in die Traumatherapie zurückgegangen für ein Jahr, für eine Kurzzeittherapie. Ich trinke sowieso schon lange keinen Alkohol mehr. Also ich versuche dann in solchen Prozessen einfach, ja, wie ich es schon gesagt habe, einfach gut für mich zu sorgen. Also wenig noch reinballern ins Nervensystem, sondern nach Möglichkeit den Körper in eine gute Verfassung bringen durch eine vernünftige Ernährung. Schlaf ist meine Religion. Ich gehe viel spazieren. Ich habe einen Hund, genau wie du. Das tut mir irre gut. Also sprich, allen Fokus auf Ressourcen zu legen und sich Unterstützung zu nehmen. Und auch sehr gut zu wählen, wen man in solchen Prozessen an seiner Seite hat. Also wirklich vielleicht eher auf Freunde konzentrieren, wo man weiß, da darf man sein mit dem, was ist, und die einem nicht zusätzlich noch Energie saugen. Ja.
Ja, vielen Dank. Da waren jetzt viele wichtige Punkte drin. Also was die Regulation angeht, ne? Das Nervensystem entscheidet auch darüber, wie wir im Leben stehen, wie wir Situationen angehen können. Und gleichzeitig auch so was Wichtiges, die Beziehungsebene, die natürlich auch nichts mit dem Nervensystem zu tun hat, die du ansprichst, ne? Und so in meiner Erfahrung ist es so, du hast das auch angesprochen gerade, es ist ja, also so eine Idee von so einem Durchbruch, die finde ich, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also, es ist für mich ja eine kontinuierliche Spirale, in dem wir so eine Wachstumskurve, in der wir immer und immer wieder landen. Und für mich ist das so spannend, wie viel ich immer wieder und immer weiter auch über mich selbst lerne, über meine Strategien, über meine Ausweichmanöver, aber auch für die Klugheit so meines auch, sag ich mal, vielleicht dieser Überlebensstrategien, die noch so da sind, ne? Und da würde ich dich einmal fragen, weil du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die dich unheimlich unterstützen. Gibt es irgendwas aus der letzten Zeit, was du noch über dich gelernt hast, was du noch gar nicht so wusstest, wo du dachtest, ach Mensch, guck mal, ganz schön klug von mir und vielleicht habe ich doch noch eine Alternative?
Ja, ganz vieles. Also ich glaube, dass ich auf eine Art nochmal erwachsener geworden bin. Es hat sich tatsächlich aus meiner Kindheit nochmal was gezeigt, von dem ich dachte, dass ich das längst alles aufgearbeitet habe. Ich war sehr, sehr lange in Traumatherapie. Aber es kam nochmal ein Vaterthema an die Oberfläche, nachdem ich mich 10 Jahre nur um meine Mutter gedreht hatte. Das war sehr interessant. Und ich habe über mich gelernt, dass ich wirklich in der Lage bin, harte Grenzen zu ziehen, auch Menschen gegenüber, die mir viel bedeuten, weil ich mein Wohl nicht mehr unter ihres stelle. Das habe ich gelernt. Das klingt jetzt sehr heroisch und auch ganz toll, war es aber in der Praxis nicht. Weil wenn man über viele Jahrzehnte ein Vornmensch war oder wie man das umgangssprachlich mittlerweile nennt, ein sogenannter People-Pleaser, der für die Bindung alles getan hat und auch viel über sich hat ergehen lassen für Bindung und Beziehung. Und dann an einen Punkt zu kommen in einer Beziehung mit einem Menschen, der einem viel bedeutet, wirklich so den Sperr, da haben wir mal in einem Insta-Live drüber gesprochen, so den Sperr des Grolls in die Erde zu rammen und zu sagen, und hier ist jetzt Schluss. So, das ist mir ganz schön um die Ohren geflogen im Nachhinein. Ich habe das nie bereut. Es hätte auch für mich keine alte, also ich konnte hinter der Entscheidung stehen, aber, und du kennst dich ja auch sehr, sehr gut mit Trauma aus, arbeitest auch viel mit Anteilen und so. Nur weil unser erwachsenes Ich glaubt, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, und es war ohne Frage eine sehr, sehr gute Entscheidung, heißt das ja noch lange nicht, dass das ganze System mitgeht. Das heißt, mein Kindanteilen hat das ganz schön zugesetzt, weil die das natürlich überhaupt nicht gewohnt waren. Und da gab es nochmal ganz schön was zu tun. So, also da noch zu integrieren, was offensichtlich noch nicht integriert war. Und diese Teile auch zu schützen vor schlechten Entscheidungen, die ich früher ganz viel getroffen habe. Aber ich habe gelernt, dass ich das kann.
Kannst du vielleicht mit unseren HörerInnen was teilen, wie du das machst? Also vielleicht magst du natürlich nur insofern, dass für dich stimmig ist, aber auch was zu den Anteilen sagen. Weil ich frage das deswegen, weil in meiner Erfahrung ist es ja immer ganz unterschiedlich, ob eine Dreijährige, also ein dreijähriger Anteil in mir reagiert und Sicherheit will, oder eine 14-Jährige sagt, nö, pff, machen wir hier, ne? Machen wir überhaupt nicht. Und manchmal sprechen die beide gleichzeitig, ist meine Erfahrung. So, ich habe meine Strategien, frage mich, wie machst du das, wenn da so ein Kind sagt, nein, 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 das machen wir so nicht.
Also ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, das überhaupt wahrzunehmen und es einordnen zu können. Also zu wissen in dem Moment, fuck, in mir ist gerade ein Kindanteil aktiv. Und ich muss sagen, wenn man so drinsteckt im Traumastrudel und jetzt bin ich ein Mensch, der schweres Bindungstrauma mitbringt, das heißt, ein Beziehungsabbruch hat zwangsläufig Auswirkungen auf mein Nervensystem, einfach aufgrund meiner frühkindlichen Erfahrungen, an die ich mich ja zum größten Teil auch gar nicht mehr erinnern kann, weil präsprachlich, also präverbal. Und ich muss sagen, dass es dieses Mal so war, als ich drinsteckte im Strudel, konnte ich das auch nicht. Also wenn ich dysreguliert war, war ich dysreguliert und dann ging es auch nur noch bergab. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit viel Milde zu begegnen und einfach verstehen, wie, also wenn man sich mit Anteilearbeit beschäftigt hat, was finde ich ein wunderbares Modell ist, um immer mehr zu verinnerlichen und zu begreifen, was eigentlich im Nervensystem passiert und was die Folgen sind von Trauma. Was mir zu sehr viel mehr Mitgefühl für mich und meine Geschichte verholfen hat. Und wenn man dann erstmal kapiert, als erwachsener Mensch, in was für einer Riesennot ein Kindanteil ist, wenn es uns so schlecht geht und wenn der Strudel so krass in rasender Geschwindigkeit nach unten geht, ich finde, da ist schon viel mit erreicht. Tatsächlich. Und dann gilt es natürlich darum herauszufinden, im besten Fall mit Begleitung, was brauchen denn diese Anteile von mir? Also wie kann ich die einfangen? Wie kann ich für die ein sicheres Gegenüber werden? Oder vielleicht darf ich mir auch zur Co-Regulation noch jemanden dazu holen und wir machen das zu dritt. Also im Grunde genommen, ich formuliere das meinen Klienten gegenüber immer so, dass wir ja im Prinzip lernen, auf die Reaktionen unseres autonomen Nervensystems zu reagieren. Also ein Trigger startet einen Prozess, in der Regel mit Trauma einen Überlebensprozess in unserem Organismus. Und bei mir und bei vielen, vielen, vielen Millionen anderer Menschen ist es einfach über Jahrzehnte einfach völlig automatisiert geschehen und ich konnte das nicht mehr, ich hatte keine Selbstwirksamkeit. Ich dachte, so ist das halt. Ich konnte diesen Prozess nicht unterbrechen. Aber ein Hoch auf die Neuroplastizität. Ich habe das über viele, viele Jahre gelernt. Und trotzdem gelingt es mir auch nicht immer. Und das ist okay. So gerade, wenn so tief einschneidende Ereignisse kommen. Aber ich habe auch gelernt, viele Anteile, darauf zielte ja deine Frage ab, im Grunde genommen zu versorgen. Vielleicht nehme ich ein Beispiel, was nicht ganz so dramatisch ist. Ich bin als Kind von meinem Vater irre viel kritisiert worden. Und diese Selbstwertverletzung, nicht zu reichen und nicht gut genug zu sein, die wird sich wahrscheinlich melden, solange wie ich lebe, wenn jemand die richtigen Knöpfe drückt. Und wenn ich zum Beispiel heute irgendwie einen blöden Kommentar unter einem YouTube-Video habe oder ich kriege eine E-Mail, wo mich jemand irgendwie kritisiert, dann merke ich die körperliche Reaktion immer noch. Also ich merke einfach sofort, wie das Nervensystem darauf reagiert. Und das tut richtig weh. Das ist ein richtiger Schmerz in der Brust. Und der große Unterschied zu damals ist, damals war das dann so eine Abwärtsspirale, dass es dann sein konnte, also es hat mich wochenlang beschäftigt. Und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und heute ist es so, dass ich das in meinem Körper wahrnehmen kann und dann lege ich meine Hände dahin. Wunderbares Zitat von Gabor Maté, whenever there is tension, it needs attention. Also gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit dorthin und ich lächle und ich weiß, dass da in mir gerade ein 11-jähriges kleines Mädchen extrem aktiviert ist und sehr ängstlich vor Entwertung und vor Vernichtung. Und dann lächle ich und sage, ich weiß, aber es ist alles okay. Es ist alles in Ordnung. Ich bin da, es passiert dir nichts. Das ist lange, lange, lange her. Und oh Wunder, mittlerweile beruhigt sich dann in solchen Situationen das Nervensystem innerhalb von, keine Ahnung, 30, 60 Sekunden. Also es, und dann ist es vorbei.
Ja, ja, vielen Dank für das so anschaulich machen und auch so praktisch mitnehmen.
Gern.
Wherever there is tension, it needs attention.
Ja.
Wie das auch gemacht werden kann, ne? Tatsächlich über die körperliche Berührung. Ich hatte das Beispiel auch gerade gebracht, also der Unterschied, wenn ich vielleicht vorsprachlich vielleicht fast einen Säugling beruhigen möchte und gleichzeitig eine Pubertierende beruhigen darf, war für mich immer lange Zeit die Herausforderung, weil die Pubertierende eher in eine Wut gegangen ist oder eine Abwehr und so ein Säugling dann manchmal so ein Anteil vernachlässigt wurde, ne, weil die Abwehr sich ja vielleicht etwas stärker anfühlt. Mhm. Ja, und das dachte ich, womöglich kennst du das auch, aber es kann einfach auch nur eine Frage sein, die mehr über mich ging. Also weil ich das ganz gut so für mich so regulieren kann, dass ich die Jugendliche ernst nehme. So, die braucht auch eine physische Berührung, die braucht aber vor allen Dingen auch ein Gespräch. Das ist so meine Erfahrung. Einmal zu hören, worauf reagierst du gerade so wütend? Weil es gibt immer so eine Intelligenz, ist meine Erfahrung da, dass sie ganz genau etwas gesehen hat, was nicht richtig ist, was nicht stimmig ist und was mich nicht auf den richtigen Weg führen würde. Und wenn ich da die Connection habe, dann kann ich zu diesem ja vorsprachlichen Anteil gehen. Ne?
Aber das ist interessant. Ich habe da ehrlich gesagt bis gerade noch nie drüber nachgedacht, dass auch zwei Anteile gleichzeitig aktiv sein können. Aber ich würde das auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, also jetzt so rein intuitiv, was ja wunderbar in deine Arbeit passt, weil ich jetzt so eine Situation vor ein paar Wochen hatte, ich glaube, dass die 14-Jährige die Kleine auch beschützt.
Ja.
Also, dass beide dann im Grunde genommen die Zuwendung der Erwachsenen brauchen und sagen, okay, ihr Süßen, ich mach das schon.
Ja, genau, das macht sie. Und deswegen meinte ich das, ich muss mich erst um die 14-Jährige kümmern, weil die lässt mich nicht an den Säugling. Mhm. Also, das ist so meine Erfahrung mit meinen Anteilen, die ich ganz gut kenne mittlerweile. Ist ja ein cooles Team eigentlich. Mhm. Mittlerweile so, wenn ich die nicht im Boot habe, dann komme ich an. Dann komme ich trotz, auch trotz Körperberührung nicht wirklich an die Kleine dran, das ist so meine Erfahrung.
Und was machst du mit der Wütenden?
Ja, der höre ich zu, der nehme ich die Wut erstmal ernst, ne? Das meinte ich so, was fuckt dich so ab? Ich muss auch dann die Sprache nutzen, darum kam vielleicht auch gerade der Mittelfinger hoch. Ich muss dann sozusagen mich ernst nehmbar machen auf der Ebene, was fuckt dich so ab? Und sie dann quasi wie sprechen lassen. Also erstmal der Wut auch Raum geben. Und die ist so klar eigentlich immer in dem, worauf sie wütend ist und so klug. Und aber die Erfahrung ist, und darum ist sie ja so in einer Rebellin und in meinem Fall in einer Rebellin, in einer Widerständigen, auch in einer, ich brauche niemanden, ne, die Hyper-Independency, als Lösungsstrategie genommen, weil sie nicht gewohnt ist, dass man ihr zuhört, dass sie gehört und gefühlt wird. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das mache, kommt Weisheit rein und Klarheit rein und ich krieg auch als Erwachsener nochmal wertvolle Informationen, weil wie du sagst, die Automatismen sind ja so schnell, ich bin schon so schnell zum Beispiel dabei, ein Potenzial zu sehen bei jemand anderem und dem, was mich verärgert hat, gar nicht mehr nachzugehen. Und sobald ich den Wisdom dann habe, dann kann es an die Säuglingsebene gehen. Genau.
Voll gut.
Was ich mich frage auch, Kathi, ist, ich weiß ja, durch auch dein Buch und einfach auch durch unsere Gespräche ein bisschen was. Und ich weiß natürlich auch, wie wichtig die Traumaebene ist für dich. Und ich frage mich auch oder möchte dich auch fragen, welche Rolle Spiritualität für dich spielt in diesen ja Wachstumsmomenten, in den brutalen Momenten und natürlich auch in den schönen Momenten, wenn die Flügel sich auf.
Also mittlerweile die fast wichtigste Bedeutung und Rolle. Ist natürlich erstmal die Frage, was Spiritualität überhaupt bedeutet. Also mal meine ganz eigene Definition, an etwas zu glauben, das größer ist als ich. Und ich traue mich immer mehr auch den Begriff Gott in den Mund zu nehmen, der ja so beschädigt ist durch 2000 Jahre Kirchenregime. Darf man erstmal ausschnaufen, genau. Und Spiritualität ist mittlerweile für mich was ganz Leises. Ich brauche keine Kakaozeremonie mehr. Und das soll gar nicht abwertend klingen, aber ich fühle mich sehr verbunden mit etwas, das größer ist als ich. Und fühle mich von dem auch sehr getragen und geführt mittlerweile. Und gerade nach der Krise in den letzten 2 Jahren, ich habe einfach so viele, Carl Jung sprach da ja von Synchronitäten, also dass das Leben in Bildern spricht und uns immer wieder so kleine Botschaften übermittelt. Und ich habe einfach so verrückte Dinge erlebt, wirklich. Vielleicht schreibe ich sie eines Tages auf. Ich habe so verrückte Dinge erlebt, dass ich einfach spätestens seitdem weiß, dass ich göttlich geführt und beschützt bin. Und das ist eine total schöne Erfahrung. Das heißt, meine Idee von Spiritualität, ich glaube, ich habe wie viele andere vor 10 Jahren noch mit dem Begriff um mich geworfen und wusste aber in Wahrheit gar nicht, was das bedeutet. So, und wir erleben ja auch gerade eine Zeit, in der das berühmte Spiritual Bypassing, finde ich, ein bisschen Überhand nimmt. So, also ich beobachte es zumindest an jeder Ecke. Und da möchte ich die großartige Maria Sanchez zitieren: Ohne Psychologie ist Spiritualität Bypassing. Ich glaube einfach, dass es beides braucht. Ich glaube nicht, dass wir unsere Biografie, mir fehlt in der Spiritualität häufig die Biografiearbeit. Die finde ich wirklich enorm wichtig. Und damit meine ich nicht, man rührt die ganze Zeit nur in dem rum, was schlimm war. Aber wenn man in ein höheres Bewusstsein kommen möchte, und das möchte ich jetzt mal ganz entspiritualisieren, also sprich, wenn man immer mehr Bewusstsein entwickelt, Achtung, für seine eigenen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster und nicht in das Bewusstsein, alles ist mit allem verbunden, das ist auch ganz wunderbar. Aber momentan beobachte ich so eine Bewegung, dass alles darauf ausgelegt ist, in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Alles ist mit allem verbunden und wir als Menschheitsfamilie machen hier ganz schön Käse, so. Aber wenige nur sind bereit, sich anzuschauen. Aber du platzt gleich, hau raus.
Nein, ich platze, weil du rennst bei mir natürlich offene Türen ein, ne? Das ist, ja, ist ja mein Thema, auch mein Thema in den Solo-Folgen.
Ja.
Bevor ich in die Gesprächsfolgen gegangen bin von Intuitive Human. Genau dieses Zitat hattest du ja auch verwendet, als wir gesprochen haben in deinem Podcast, ne, in Get Happy. Und ich hatte geantwortet, ja, Spiritualität ohne Psychologie funktioniert gar nicht, auch meiner Meinung nach. Ich finde auch umgekehrt. Und ich finde auch, wir brauchen auch zusätzlich zur Psychologie, Spiritualität und das intuitive Bewusstsein, was für mich ja die gesamte transzendente Kompetenz der Menschheit umfasst oder des Menschen umfasst. Und das Spiritual Bypassing, was du erwähnst, das ist für mich im Moment manchmal eine große Herausforderung, das anzuschauen, weil das natürlich ja auch meine Branche berührt oder Teile meiner Branche, wobei ich mich ja nie irgendwie so richtig zuordnen lasse. Denn da liegt unser größtes Potenzial, die Spiritualität mit reinzunehmen. Mhm. Na, und das, wenn wir aber ausweichen und damit sagen, höheres Bewusstsein bedeutet diese Realität, in der das, was in den Epstein-Files steht oder in den vielen anderen Sachen, die auch gerade was das Gender-Thema angeht oder der Missbrauch an Frauen oder patriarchale Thema, kann man auch sagen, das Thema angeht, ist nicht meine Realität, weil ich bin nicht mehr 3D, sondern 5D oder sogar schon 7D, weil 5D mir sogar schon zu niedrig ist, ja, dann ich verstehe die Bewegung, also ich verstehe den Wunsch und gleichzeitig ist es für mich fast ein Sakrileg aktuell, das so zu machen, weil es eine der wichtigsten Kapazitäten ist, die wir gerade haben, um auch den Käse, wie du so freundlich sagst, ne, dass wir Menschen gerade Käse machen, ich finde das noch ein Euphemismus, das in eine andere Richtung zu lenken, ne, in eine andere Richtung zu lenken. Und vielleicht mal so ganz praktisch gefragt für dich, wie machst du das, dass du deine Verbindung mit dem, was du Gott nennst vielleicht und auch das Geführtsein, was ja auch eine hohe Schwingungsebene beinhalten kann. Das weiß ich nicht, wie du das für dich definierst. Wie lebst du das, wenn dich im Straßenverkehr jemand irritiert oder im Rewe irgendwas Blödes passiert, ne? Oder du eben getriggert bist, weil ja vielleicht das Bindungssystem gerade angeht, weil was Komisches passiert in einer Beziehung, die dir wichtig ist. So wie machst du das, diese für manche Menschen weit auseinander klaffenden Ebenen zu verbinden?
Also erstmal, das merke ich jetzt an mir, das mag aber ein Einzelschicksal gerade in mir sein. Ich höre momentan sehr viele Leute sprechen über, das sind alles so hochschwingende Menschen. Und ich denke, ja, aber wir leben ja noch auf diesem Planeten hier in 3D und wir müssen Steuern zahlen und wir werden krank und wir gehen mit den Füßen, mit den materialisierten Füßen laufen wir über die Erde. Deswegen würde ich mich mittlerweile nicht mehr als hochschwingend bezeichnen, sondern ich würde sagen, ich habe ein wirklich sehr, sehr gut reguliertes Nervensystem. Mhm. Und das, was ich versuche zu tun, wenn ich in Situationen komme, wie du sie gerade geschildert hast, ist erstmal mich mitzubekommen. Also wenn mein Nervensystem hochfährt, weil mir jemand den Supermarktwagen in die Hacken schiebt oder mir jemand die Vorfahrt nimmt, erstmal mitzubekommen, dass das Nervensystem reagiert. Und das habe ich in den letzten Jahren einfach sehr hart trainiert wie einen Muskel. Ich bin quasi in ein neuronales Fitnessstudio gegangen, wenn man so will. Und wenn ich es mitbekomme, denn das ist ja die Voraussetzung, wenn wir es nicht mitbekommen, sind wir damit identifiziert und dann macht das autonome Nervensystem das, was es machen soll, es reagiert autonom. So. Und wenn ich mich mitbekomme, dann greife ich in meinen großen Werkzeugkoffer an Selbstregulationsmitteln. Und ich sage meinen Klienten immer oder auch Menschen, die in meine Seminare kommen, immer, wenn ihr Selbstregulation googelt, werdet ihr 1 Million Vagusnervübungen finden und Atemübungen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr eine findet, die funktioniert, vergesst doch bitte die 9.999 andere. Es ist, wenn ihr eine habt, die funktioniert, dann ist das euer Anker, der euch durchs Leben trägt. Man muss keine 85.000 kennen. Und bei mir ist es immer, also die, die uns jetzt zuschauen, die sehen das, die uns nur zuhören, da beschreibe ich es kurz. Ich mache immer dasselbe. Ich lege mir beide Hände auf den Bereich oberhalb meines Herzens, also zwischen Schlüsselbein und Herz. Scheinbar schütten wir Oxytocin aus, wenn wir das tun. Und ich setze mir immer ein leichtes Lächeln tatsächlich ins Gesicht. Also nicht für toxische Positivität, sondern weil ich weiß, ich glaube, ich habe es zum ersten Mal bei Vera Birkenbiel gehört, irgendwann vor 15 Jahren oder so, dass eine lächelnde Mimik dem Gehirn Entspannung signalisiert. Und dann versuche ich, mein Nervensystem wieder zu beruhigen. So. Wenn es ein bisschen heftiger wird, die Situation hatte ich heute Vormittag im Fitnessstudio, weil ich aus dem Nichts heraus, ich habe das manchmal am Vormittag, ich weiß noch nicht warum, hängt wahrscheinlich mit den Wechseljahren zusammen, ich bekomme manchmal am Vormittag beim Trainieren so wahnsinnige Unterleibsschmerzen. Falls jemand dafür eine Idee hat, woran das liegen könnte, weil ich habe es noch nicht rausgefunden, das ist so, wie wenn ich früher meine Regel bekommen habe. So. Und es kann sein, Interozeption bei Trauma, dass dieser starke Schmerz im Unterleib, also ich neige eher dazu, nach unten zu dysregulieren. Also es kann sein, dass ich mal, wenn es ganz heftig wird, ohnmächtig werde. So. Und heute Vormittag habe ich gemerkt, dass der Schmerz zunahm und das wiederum, wir haben ja auch, oder Menschen mit Traumafolgen haben ja häufig ein sehr überdimensionales Schmerzempfinden. Damit meine ich nicht, Achtung, dass sie übertreiben, sondern sie empfinden es als überdimensional und das ist bei mir genauso. Und dann merkte ich, der Kreislauf reagiert, das heißt, der Organismus will runterfahren. So, der dreht dann einfach die Lichter aus. Mhm. Und da muss ich dann schon mir ein bisschen Zeit nehmen und auch tiefer in die Trickkiste greifen. Und ich habe mich dann einfach in die Umkleide hingesetzt und habe die Augen geschlossen, habe mich an die Wand gelehnt und habe versucht, mich auf eine Nasenbauchatmung zu konzentrieren, auch zwischen den Atemzügen immer wieder kurz innezuhalten. Und mich daran zu erinnern, das geht vorbei. Das finde ich tatsächlich auch wichtig, so einen kleinen Faktencheck. Das bleibt nicht für immer. Das ist schon öfter passiert. Du weißt, dass das nach maximal 10 Minuten wieder vorbei ist. Das ist wie eine Welle. Das war das Zweite. Und das Dritte war, und das ist immer hilfreich, und das möchte ich auch gern teilen, weil du hast Bindungssystem ja schon erwähnt, dann sprach mich auch noch eine sehr nette alte Dame an, die sagte, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Und das ist natürlich fürs Bindungssystem schon super, weil dann ist da jemand auf der anderen Seite, der sieht, dass wir in Not sind. Und dann habe ich ihr das nur kurz gesagt und habe mich mit ihr ausgetauscht. Und das war sicher auch hilfreich. Und dann hat es nochmal so 3-4 Minuten gedauert. Ich bin dann wirklich im Schneckentempo zum Auto geschlichen. Ich überprüfe das dann auch sehr gut. Bin ich in der Lage zu fahren? Weil ich will natürlich auch nicht am Steuer irgendwie plötzlich wegsacken und so. So, man versucht so gut, wie man es kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal ob bei Panikattacken oder leichten Triggern oder härteren Triggern, dass wir erstmal wissen, man kann was, ich will gar nicht sagen, dagegen tun, sondern man kann Umgang damit lernen, weil das hat mir in meiner Geschichte einfach eine so riesige Portion an Selbstwirksamkeit zurückgegeben, eben diesen Situationen nicht mehr machtlos und hilflos ausgeliefert zu sein, sondern okay, etwas ist in meinem Körper los. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Das ist aber auch gar nicht wichtig, sondern ich weiß, dass es etwas gibt, was mir hilft. Und ich kann darauf zugreifen. Und das, finde ich, verbessert die Lebensqualität enorm.
Ich mache das gerade mal.
Ja, ich liebe das.
Also für diejenigen, die nur hören und nicht sehen, wir sitzen jetzt hier beide gerade mit den Händen etwas oberhalb des Herzraumes und atmen da rein. Ja, es macht für mich immer auch sofort ein angebundenes Gefühl, wo eben der Körper mit beteiligt ist. Und das macht wirklich Sicherheit, ne?
Ja, letzte Ergänzung noch, weil das finde ich auch super wichtig, ist nämlich vielen Menschen tatsächlich gar nicht klar, wenn wir über vorsprachliches Trauma sprechen, dann wird es wahrscheinlich nicht helfen, mit diesem Anteil in uns zu sprechen oder ihm beruhigende Argumente zu liefern, weil der weiß gar nicht, was wir meinen. Das heißt, ich finde bei frühkindlichem oder sogar pränatalem Trauma, wobei ich mich damit nicht gut auskenne, aber mit frühkindlichem Trauma brauchen wir die Berührung.
Ja, vielen Dank. Ich mag noch mal was sagen zu der Verbindung zwischen hochschwingend sein oder auch nicht. Ja, und den Füßen auf der Erde und den Händen auf dem Herzen. Ich erlaube mir das gerade mal zu sagen, dass ich dich als sehr hochschwingend wahrnehme.
Vielen Dank.
Und das kann man was mitmachen, was man möchte. Ich nehme dich auch als sehr verbunden wahr.
Ja.
Und das ist das, was in mir in meiner Arbeit so wichtig ist. So, ich habe manchmal Workshops auch oder so Seminarreihen, aber ich habe keine Reihen, keine Ausbildung, Fortbildung, die unter 13 Monate gehen. Weil, oder manchmal auch 2 Jahre und dann kann es noch abgestoppt werden auf 4 Jahre. Weil Erkenntnis alleine nicht reicht. Und weil das Hochschwingende, wenn wir gerade, und das weißt du natürlich, wenn unser Bindungssystem, also wenn wir auf der Ebene so traumatisiert sind, ist das natürlich hochverführerisch, hochschwingend auf vermeintlich vielleicht sogar auch hochschwingende Ebenen uns zu begeben, weil wir da dann den Schmerz nicht fühlen müssen, weil wir da nicht mit dem Shit dealen müssen auch, den es aber braucht, damit wir diese Verbindung haben können. Und das sehe ich noch nicht mal, wenn ich das energetisch angucke, noch nicht mal als hochschwingend, sondern wirklich als ein, ja, es ist wie ein das ist das Bypassing, halt eine Vermeidung.
Ja.
Ein sich begeben in einen hochschwingenden Raum, aber gar nicht selber hochschwingend sein. Denn ohne das, was du auch beschrieben hast, gerade an der Arbeit, die man ja braucht, um sich kennenzulernen, es ist ja kein Spaziergang, diesen Säugling kennenzulernen, der vielleicht mal Todesangst hatte in sich.
So ist es.
Na, das ist, ja, harte Arbeit trifft es ja nicht. Das ist wirklich eine unendlich auch beängstigende und sehr viel Kraft kostende Transformationsarbeit. Also ich habe auch viele Jahre Traumatherapie gemacht und bin sehr, sehr dankbar dafür, aber ich wäre danach nicht jetzt mal eben noch rausgegangen mit Freunden. Nee. Oder sowas so. Und es braucht dieses zu durchfühlen, und zwar nicht, um es dann kathartisch zu fühlen, sondern um eben diese Anteile, die Janine zu Hause hatten, nach Hause zu holen.
Genau,
zu integrieren. Und wenn wir das machen, können wir auch, so denke ich das, faktisch wirklich hochschwingende Erfahrungen machen, ohne dass die uns dann dazu führen, dass wir vermeiden, also dass wir ja in dieser Welt, in der so viel gerade krasse Sachen passieren, dass wir einfach damit noch in Verbindung sind und auch gucken, okay, wie möchte ich denn hineinwirken in diese Welt, in diesem Moment? Mhm. Das ist mir existenziell wichtig. Vielleicht gibt es ja auch mal ein größeres, ausführlicheres Gespräch, weil das ein Riesenthema ist, ne? Das Spiritual Bypassing. Ich will jetzt nicht das hijacken hier unser Gespräch darüber, aber es ist ein großes, großes Thema, ne?
Du, also das kannst du gar nicht hijacken bei mir, weil ich brenne da genauso dafür wie du. Und ich würde gerne noch ein, zwei Sätze, wahrscheinlich werden es mehr, dazu sagen, was du gerade gesagt hast, was diesen Begriff hochschwingend angeht. Ich beobachte einfach gerade in der psychospirituellen Szene, in der berühmten, ohne jetzt Namen zu nennen oder irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, dass hochschwingend gleichgesetzt ist mit läuft immer lächelnd und vermeintlich erleuchtet. Und das ist hochschwingend, immer gut drauf und so. Aber das ist für mich nicht hochschwingend. Hochschwingend ist für mich, und wir haben uns da ja auch schon off the record drüber unterhalten. Also ich glaube, da sehen wir die Dinge tatsächlich gleich. Mhm. Ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen sowas Widerspenstiges, oder mir stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil, und nochmal, ne, ich möchte das alles überhaupt nicht, möchte hier niemandem auf den Schlips treten. Ich will auch keinen Shitstorm kassieren dafür. Aber du hast gerade diese wunderbare Formulierung benutzt, Menschen, damit wir uns selber besser kennenlernen. Und dazu sind einfach, zumindest ist das meine Beobachtung, immer noch sehr, sehr wenige in der Tiefe wirklich bereit. Die machen dann Human Design und sind dann irgendwie Generatoren oder Projektoren und haben irgendwas im 48. Tor. Ich kenne mich nicht damit aus. Und glauben, so sind sie halt. Und das reicht. Und nutzen dann das Human Design oder auch die Astrologie natürlich. Und glauben, dadurch haben sie sich kennengelernt. Aber ich glaube, sich kennenzulernen ist was anderes.
Ja. Danke dafür, ja. Und da sind zwei Sachen jetzt aufgetaucht. Mir stellen sich Nackenhaare auf, wenn Menschen meinen, über Konzepte Veränderungen erreichen zu können. Weil ich habe das noch nie gesehen, dass das funktioniert. Noch nie.
Ich auch nicht.
Ich finde auch, was passiert in unserer Welt, ist gerade ein super Beispiel dafür. Weil dann können wir irgendwie, ich meine, es kann ja nicht am auch wenn man das vielleicht manchmal denken mag, aber es kann ja nicht am mangelnden IQ und an der mangelnden Bildung liegen, dass in der Politik das gerade passiert, woran es passiert. Nein, es passiert daran, dass Menschen Angst haben und dass sie vielleicht noch nicht mal Zugang zu ihrer Angst haben und dass sie schon gar nicht wissen, wie sie mit ihrer Angst umgehen können, was ihre Angst mit ihnen macht. Und das ist das, was ich gerade auch erkannt habe, indem, wenn du jetzt sagst, sie stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn das Hochschwingende, ne? Wenn Menschen über Hochschwingend sprechen und lächelnd durch die Welt laufen. Und was ich eben gesehen habe, gerade auch, wenn es entweder, ich verbinde das mit einem Konzept, ich bin immer so und mich ficht nichts an, das ist ein Konzept, das ist nichts anderes als ein Konzept, eine Selbstidentifikation. Und solche Menschen habe ich so brutal erlebt. Also so unempathisch, wenn es um bestimmte, einfach in bestimmten Ebenen dann vielleicht auch mal darum ging, über sowas zu sprechen wie Gerechtigkeit oder darüber, dass gerade was verletzt wurde oder dass etwas in dem Raum passiert ist, was nicht passieren darf eigentlich in Räumen, die sich als sicher labeln. Ja, das finde ich, nochmal, das finde ich einfach hochkritisch, weil ich denke, gerade auch in der spirituellen Arbeit liegt so viel Entwicklungspotenzial. Ne? Darum sage ich das mit dem, ja, Psychologie reicht auch nicht, es braucht auch die Spiritualität. Ja. Weil, und da komme ich wieder zurück, wie ich dich sehe, ja, ich bleibe bei dem Hochschwingend und hoffe, ich komme noch dazu, dass die Nackenhaare zumindest in dem Kontext sich nicht mehr aufstellen. Also, ich sehe einfach eine ganz, ganz feine Wahrnehmung und einen sehr lichtvollen Blick auf die Welt, wenn ich dich anschaue.
Den habe ich auch.
Und gleichzeitig, und das gehört für mich zu Hochschwingend dazu, die Fähigkeit, aber eben auch, ich sage nochmal wieder, den Shit anzuschauen und damit zu dealen, also damit umzugehen. Also wirklich nicht nur entweder da ist der Shit oder da ist die hohe Schwingung, sondern diesen ganzen Weg dazwischen, nicht perfekt oder so, aber dass du den Weg machst. Ne? Und das ist eine enorme Spannweite, das bedeutet für mich hochschwingend. Ja, also auf der einen Seite diesen sehr klaren, lichtvollen Seelenblick zu haben und auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, sich mehr und mehr anzueignen, den dann zu leben, wenn wir getriggert sind. Ne? Und dazu reicht einfach ein Konzept nicht aus.
Ja. Ja, das nehme ich sehr gerne an.
Okay, gut.
Das nehme ich sehr gerne an, weil ja, wie wir alle wissen, ich werde manchmal ein bisschen wütend, wenn ich auf Veranstaltungen bin und da wird viel dann über Licht und Liebe auf der Bühne gesprochen. Möchte ich eigentlich aufstehen und schreien, das Leben ist nicht nur Licht und Liebe. Und Mensch zu sein bedeutet nicht nur Licht und Licht und Liebe werden diese Welt auch nicht retten, weil es eine Utopie ist, weil zum Licht nun mal der Schatten dazugehört und es geht doch darum, den jetzt bin ich wieder bei C.G. Jung, den Schatten zu integrieren und nicht mich davon abzuwenden und ihn zu vermeiden und zu glauben, alles ist nur noch Einhornstaub. Das ist nicht das Leben. Und das war es auch nie in der Evolution der Menschheit. Nie.
Nee, und das war Spiritualität auch nie. Und das war auch das Göttliche nie, bevor es nicht institutionalisiert wurde.
Ja.
Da war immer auch, das war Beziehung. Spiritualität ist Beziehung eigentlich in der eigentlichen Seelenform. Ja, und da bin ich ganz bei dir. Und wenn ich jetzt nochmal die Veranstaltung nehme, ne, mit dem Licht und Liebe, was machst du dann? Ich nehme an, du stehst nicht auf und sagst nicht laut, Leute.
Noch nicht. Gib mir noch ein Jahr.
Real Talk machen. So, was machst du dann? Also, wie ist das dann für dich, auf so einer Veranstaltung zu sein, mit dem Wissen, das du hast, was ja eine Wahrheit ist, dein Wissen?
Mhm. Also, manchmal bin ich selber als Speakerin auf dieser Bühne und spreche über Trauma. Und dann sage ich, das Leben ist nicht nur Licht und Liebe.
Sehr gut.
Und wenn das am Vortag war oder ich schon gesprochen habe, ich kann mittlerweile eine gute Beobachterposition einnehmen. Ich bin keine Aktivistin, das war ich nie. Ich bin keine, die mit Schwert und Schild in der ersten Reihe steht und in den Krieg zieht, sondern ich kann eine gute, stille Beobachterin sein. Und von innen heraus meine Botschaft in die Welt tragen. Weil genau wie du, wir machen ja nur Angebote. Ich bin niemand, ich weiß nicht, ob ich das je war, da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, aber es ist auch nicht interessant, weil es ist ja vorbei. Aber ich glaube, ich bin niemand, der andere überzeugen will. Sondern ich teile im Grunde genommen, was ich glaube, worum es geht. Aber das ist ja auch nur meine Sicht der Dinge, meine sehr subjektive. Und nur weil das mein Weg war, heißt das ja nicht, dass das der Weg für alle anderen ist. Und insofern mache ich Angebote und wer damit in Resonanz geht, super. Und wer damit nicht in Resonanz geht und sich lieber alle Antworten im Human Design holt, auch okay. So, es ist ja. Und ich finde, viel mehr kann man auch nicht machen.
Nee, ja, jein. Ich denke,
ich weiß, es ist vielschichtig. Ja.
Ja, ich denke gerade laut, ne, weil so für mich ist es auch so wichtig zu gucken, wie zum Beispiel, ne, wie kriegen wir die Intuition wieder ins Bildungssystem, wie kriegen wir die mehr in die Führung. Ne, und da, das, ich finde das so spannend, weil es da dann auch manchmal wirklich so ein zweischneidiges Schwert jetzt ist oder Speer, weil es tatsächlich dann auch um Überzeugung manchmal geht, ne? Aber das
ja, ist 100%.
Nicht wie, dass ich ein 1:1 jemanden jetzt überzeuge, sondern eher gucke, Leute, überlegt euch doch mal, wie ein System aussähe, Ja, weil ich sag mal ein Beispiel, wenn was in meinen Vorträgen manchmal für so einen Schockmoment sorgt, ist, wenn ich sage, für einen intuitiven Menschen sind alle anderen Menschen nackt.
Mhm. Ist leider so.
Ja. Und mir geht's ja darum, wie können wir Systeme bauen, wo das kein Problem mehr ist.
Puh.
Und dann gibt es auch eine in mir, die sagt, und ich kann nicht still sein.
Verstehe ich.
Oder nur beobachtend bleiben, weil ich doch sehe, was es mit Einzelnen macht und auch, wenn das Führende sind, mit denen ich arbeiten darf, was das dann mit den Systemen macht. Ne? So, aber auch das ist nur ein Angebot an die Welt. Ja, und was da dann draus passiert, das wissen wir ja auch nicht.
Jetzt fällt mir gerade ein, nachdem ich dir zugehört habe, weil ich ja gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich jemals so war. Natürlich war ich so. Also natürlich habe ich Menschen demaskiert in meinen 20ern und 30ern.
Genau.
Weil, und das ist ja wahrscheinlich das, was du meinst mit ein intuitiver Mensch, für den sind alle nackt, weil ich natürlich genau wie du viel mitkriege. Mhm. Und es hat lange gedauert, bis ich in der Tiefe begriffen habe, wie furchteinflößend das für Menschen ist. Mhm. Weil natürlich viele hinter Fassaden oder Masken ihr Dasein fristen. Und ich habe auch irgendwann verstanden, dass dieser, so wie ich das früher, wie so ein Hundewelpe oder so ein tapsiger Albatros so alles niedergerissen habe und den Menschen einfach so völlig unreflektiert von Latz geknallt habe, was ich mitbekommen habe. Da hat mal jemand zu mir gesagt, weißt du, das Problem ist, dann nimmst du was im Unterbewusstsein des anderen wahr, was der noch gar nicht im Bewusstsein hat.
Okay, ja.
Und ich habe erst über die Strecke verstanden, wie übergriffig das auch von mir war und dass das einfach gar nicht geht. So. Mhm. Also da muss ich mich jetzt selber gleich mal korrigieren. Natürlich habe ich das getan früher. Yes, I did it. Aber heute mache ich das nicht mehr.
Mhm. Nee, das gehört sicher auch nicht, ne?
Nee, das gehört sich nicht, genau. Also insofern, es ist die Frage, also ich finde, ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie klein machen, als ich gesagt habe, good luck with that. Aber das würde natürlich voraussetzen, dass sich niemand mehr davor fürchtet, erkannt zu werden.
Genau.
Oder enttarnt zu werden. Puh,
ja.
Hast du dir die Latte ganz schön hochgelegt?
Habe ich. Und wenn es ja nur ein Steinchen ist auf dem Weg dahin. Ist es doch gut.
Klar, ist es ja immer.
Na, ist es doch gut, ne? Weil das, das macht ja ein angst- und schamfreies, wer würde ein angst- und schamfreies System machen? Und ja, das ist auch Traumaprävention.
Klar.
Wenn du beim Zuhören merkst, dass echte Veränderung wirklich mehr braucht als gute Gedanken, auch für dich, dann lade ich dich herzlich zu Intuitives Leben ein. Intuitives Leben ist ein Programm, das aus meiner mehr als 2 Jahrzehnte umfassenden Erfahrung als Intuitionstrainerin entstanden ist. Und darin verbinden wir wissenschaftliche Erkenntnisse, Körpererfahrung und intensive Intuitionsübungen. Denn wirkliche Entwicklung geschieht nicht im Kopf, sondern im ganzen Menschen. Alle Informationen dazu und auch die Möglichkeit, ein unverbindliches Beratungsgespräch mit einer von mir ausgebildeten Intuitionstrainerin zu führen, findest du in den Shownotes.
Um jetzt nochmal nachzufragen, ich habe ja in Vorbereitung auf den Podcast, als ich bei dir sein durfte, ne, habe ich dein wunderbares Buch gelesen. Ich habe das im Zug gelesen und im Hotel gelesen und bin wirklich so abgetaucht in dieses erste Buch von dir und habe so viel Ähnlichkeit auch entdeckt, also natürlich nochmal anders gelagert, aber auch so viel Ähnlichkeit und natürlich sehr viel Berührung auch, wie du beschrieben hast, wie das Buch heißt ja, wie ich wurde, ne? Wie du, ja, eben wie du das gemacht hast und wo du auch durchgegangen bist. Und ich habe jetzt gerade gelernt in unserem Vorgespräch, dass du ein zweites Buch gerade schreibst. Darf ich darüber was hören, Kathi? Da bin ich ganz gespannt und freue mich natürlich auch zu hören, wann ich und wir das denn lesen dürfen und worüber das geht.
Dass ich ein neues Buch schreibe, ist richtig und nicht richtig zugleich. Denn, und das ist wirklich, also total schön, das konntest du nicht wissen.
Mhm.
Und faszinierend zugleich, denn ich habe dieses Buch geschrieben 2022, das ist erschienen im November 23. Und das wurde veröffentlicht in einem sehr, sehr kleinen Rosenheimer Verlag. Und
letztes Jahr geriet dieses Buch einer Verlagsleiterin eines sehr großen Verlages in die Hände, die es gelesen hat und die sofort Kontakt zu mir aufgenommen hat. To make a long story short, dieser Verlag, also Random House, hat das Buch gekauft. Mhm. Und das erscheint jetzt quasi im Frühjahr 27 nochmal. Aber, und deswegen ist es nicht richtig, und gleichzeitig ist es richtig, weil es ist im Grunde genommen das gleiche Buch, aber es ist nicht dasselbe Buch. Also abgesehen davon, dass es einen anderen Titel haben wird, sitze ich gerade daran, es zu überarbeiten. Und es ist so interessant, weil ich nochmal mit mir auf eine Reise gehe und quasi auf jeder Seite damit konfrontiert werde, durch was für einen Prozess ich in den letzten 2 Jahren gegangen bin. Und ich bin so dankbar dafür, dass das Buch nochmal eine zweite Chance bekommt und hoffentlich auch mehr Menschen erreicht mit einer größeren Reichweite, einfach durch einen größeren Verlag, weil ich sehr sicher bin, dass es jetzt die viel authentischere Version des Buches ist. Also zur Erklärung, als ich das Buch geschrieben habe, lebte meine Mutter noch. Und ich dachte, dass ich für die Tatsache, dass meine Mutter noch lebte, ganz schön mutig war in dem Buch. Und jetzt habe ich festgestellt, wie, meine Mutter ist verstorben im April 25. Und für mich ist es wie frei sein, tatsächlich. Der Tod meiner Mutter war für mich eine Wahnsinnsbefreiung. Und ich merke jetzt beim Schreiben, wie ich mich jetzt überhaupt erstmal traue, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja. So. Und deswegen ist es nicht das gleiche Buch oder nicht dasselbe Buch. Es wird auf eine Art her wirklich ein komplett neues Buch. Und ich bin sehr gespannt, wie es diejenigen empfinden, die dann quasi beide gelesen haben. Das alte verkauft sich gerade ab. Gibt es vielleicht noch bei Amazon, weiß ich nicht, wenn ihr noch das Original haben möchtet. genau, also ich bin total gespannt. Es ist schön, weil ich quasi im Prozess des Schreibens jetzt nochmal dem Menschen begegnet, der ich vor 4 Jahren war und gleichzeitig aber Platz mache für den Menschen, der ich geworden bin. Also ich bin ja nochmal, eigentlich habe ich das Buch zu früh geschrieben, ehrlich gesagt. Das konnte ich natürlich nicht wissen.
Ja.
Wahrscheinlich
jein,
nicht.
Ja,
genau. Jein, genau, wahrscheinlich nicht.
Ja, weil ich bin schon auch dankbar, dass ich muss tatsächlich sagen, das waren so Gedanken, die ich manchmal hatte, auch zwischendurch. Wie schwer das ist, auch das zu schreiben, wenn du auch im Kontakt mit deiner Mama,
yeah,
mit deiner Mutter noch warst. Ne?
Yeah.
Und ich bin sehr gespannt und finde es ein Privileg, dass ich beide lesen kann. Weil yeah, es ja natürlich dann auch nochmal einen ganz spannenden Blick darauf gibt, okay, wie sieht nämlich die Veränderung aus, über die wir ja gesprochen haben. Ne?
Yeah.
Ja, einleitend auch das war. Und das sehen zu dürfen oder lesen zu dürfen, da freue ich mich sehr drauf, möchte ich sagen. Magst du noch mal genau sagen, wann es rauskommt? Kann man es schon vorbestellen? Ich frage mal, das ist ja.
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es erscheint im Frühjahr 2027. Und wir haben uns jetzt auf den Titel geeinigt. Darf man den dann verraten, wenn man sich mit dem Verlag schon auf den Titel geeinigt hat? Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber. Ich lasse es noch als Geheimnis.
Genau. Suspense ist ab. Also die Spannung ist da.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch wirklich drauf. Bin ganz gespannt und habe, ja, um mit der Veränderung auch abzuschließen. Ne, ich habe so zum Abschluss immer eine große Frage nochmal. Sagen wir mal, du hast ja von Käse gesprochen, ne? Also, dass viel Käse passiert in der Welt.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau, und was denkst du, was dürfte passieren, dass der Käse weniger wird, und zwar entscheidend weniger? Also, was dürfte passieren, vielleicht in einzelnen Menschen, und das lasse ich frei, wie du das oder wo du den Fokus setzen möchtest, in einzelnen Menschen, in Systemen, in Bereichen des Zusammenlebens, in Familien, dass eine Veränderung oder Veränderungen, ja, so dahingehend entstehen können, dass wir, sag ich mal, als Menschheit wieder mehr verbunden sind und mehr wirklich, ja, das nicht nur als Konzept machen, irgendwie zu wissen, das und das im Human Design oder legen die Hände dahin als Geste oder trinken Kakao als Konzept, auch das nicht entwertend gemeint, sondern einfach als mehr Einladung noch, wie kann es wahr werden? Also wie könnte Veränderung Kathi Kleffs Meinung nach und Einschätzung nach wirklich geschehen?
Da möchte ich eine Geschichte aus der vergangenen oder vorletzten Woche gerne teilen, die mich dann zur Antwort führt. Ich lebe hier in Oberbayern an einem wunderschönen See und ich war schwimmen. Und im Wasser ist an der Wasseroberfläche ein großer Nachtfalter und kämpft ums Überleben. Und ich nehme diesen Nachtfalter auf die Hand und gehe aus dem Wasser und suche einen Platz für ihn, wo ich ihn irgendwie, also ich habe die andere Hand über der Hand, auf der ich den Falter sitzen habe, und Menschen sprechen mich an, was ist denn das? Und ich sage, es ist nur ein Nachtfalter oder es ist ein Nachtfalter, und ich habe ihn vorm Ertrinken gerettet. So. Und ich suche eine Stelle irgendwie am Rand, wo er sich ausruhen kann, vielleicht trocknet und vielleicht schafft das. Ich weiß es nicht, es liegt nicht mehr in meiner Hand. Und eine Frau kommt an mir vorbei mit ihrem Hund und sie sagt, was ist das? Und ich sage, das ist ein Nachtfalter, der wäre fast ertrunken und ich konnte irgendwie nicht zuschauen und ich wollte ihn irgendwie retten, weil er ist ja genauso ein Lebewesen wie wir. Und sie sagt, naja, nicht ganz. Und ich denke, doch?
Ja.
Um deine Frage zu beantworten, das ist die Bewusstheit und die Verbundenheit, die wir brauchen. Also wir müssen uns unserer Muster bewusst werden. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir, und ich sitze hier nicht im Glashaus, oder ich sitze im Glashaus, ich mache auch mal eine Mücke platt an der Wand. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Tier rette. Aber zumindest kurz Bewusstsein dafür haben, das ist ein Leben und das zerstöre ich jetzt. So. Und wie man dann damit umgeht und wie man das anerkennt, das bleibt jedem selbst überlassen. So, ich bin, wie gesagt, ich bin keine Aktivistin. Es geht mir nur darum, dass wir uns bewusst werden, was wir tun. Dass wir uns bewusst werden, was in unserem Kopf los ist und was wir denken. Und dass wir lernen, darauf Einfluss zu nehmen, auf diesen ganzen Gedankensalat, der diesen wahnsinnigen, diesen Irrsinn in der Welt produziert. Also all das, was in der Welt produziert wird, und was gerade geschieht, ist ja nur die Summe von zahlreichen, völlig aus den Fugen geratenen Ego-Verstanden. So, also was sich Menschen in ihren Köpfen ausdenken, weil sie Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt oder dass ihnen etwas gehört und dass man das zurückerobert, was auch immer. Ich glaube, dass, da bin ich dann auch mit der psychospirituellen Szene einverstanden, wir brauchen ein höheres Bewusstsein. Aber damit meine ich nicht, wir entflirren in höhere Sphären, sondern wir werden uns unserer eigenen Denkmuster, Gefühlsmuster und Verhaltensmuster bewusst. Wir lernen uns kennen und lernen, wie wir da aussteigen können. Und wie wir einfach freundliche, respektvolle Menschen werden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben. Und es machen sich ja auch viele auf die Reise und stellen sich diesen Themen. Das ist so ein Segen des Internets, dass wir Gespräche führen können wie dieses hier. Es gibt Podcasts, es gibt so viel Inspiration und Menschen hören sich das an. Deswegen bin ich noch voller Hoffnung.
Vielen Dank. Das wirkt nach, gerade dieses Bild mit dem Nachtfalter. Und das spüren zu können, nochmal, ne, dieses zarte und verletzliche Wesen,
ja,
das doch genauso Leben ist und genauso das Göttliche ist. Ganz genauso wie du oder wie die Frau mit dem Hund oder wie ich oder andere Lebewesen, das spüren zu können, das ist wirklich eine Gnade.
Ne? Genau.
Vielen Dank, Kathi. Herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch.
Ich danke dir.
Wir hätten sicherlich noch stundenlang weitersprechen können.
Das machen wir auch bestimmt noch.
Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und sage Dankeschön und auf bald.
Ich danke dir, liebe Alexandra, für unseren Austausch, für unsere Begegnung. Und danke natürlich auch allen, die zugehört haben. Und freue mich einfach, dass wir verbunden sind. Mögen es immer mehr werden.
mögen es immer mehr werden. Danke.
Ja, danke.
In diesem Gespräch mit Kathi hat mich besonders berührt, dass wir beide an unterschiedlichen Stellen, aber zu einer ähnlichen Frage gekommen sind. Woran erkennen wir eigentlich echte Entwicklung? Wenn auch dich dieses Gespräch bewegt hat, schau dir unbedingt auch Kathis Buch an in der ersten Fassung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du tiefer verstehen möchtest, was Intuition eigentlich ist und warum sie für mich eine Schlüsselrolle in jeder echten Entwicklung spielt und welche Rolle sie vielleicht auch für dich spielen kann, dann findest du auch den Link dazu, zu meinem Buch, in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Intuitive Human.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.